ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Deutschland gehört zu den führenden Schifffahrtsnationen in der Welt. Doch die Reeder hierzulande, die müssen sich zahlreichen Herausforderungen stellen.
Das sind zum einen die politisch unsicheren Fahrtgebiete, zum anderen sind es wirtschaftliche Rahmenbedingungen, mit denen die Reeder zu kämpfen haben. Und die internationale Konkurrenz ist groß.
Wir sprechen mit Dr. Martin Krüger. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3674. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Dr. Martin Krüger, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. Seit fast genau 3 Jahren, ich glaube am 1. Mai 2022, haben Sie Ihr Amt angetreten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, moin moin.
Martin Krüger, wir wollen zunächst mal über die Lage der Schifffahrt ganz und gar allgemein sprechen und über den Verband. Sie vertreten genau wie viele Reeder in Deutschland?
Um und bei 200 Unternehmen. Es sind ja nicht Einzelpersonen, sondern es stehen tatsächlich Unternehmen hinter der deutschen Reederschaft. Die sind organisiert über unseren Verband, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen in Berlin, aber auch über Berlin hinaus, insbesondere auch in Brüssel und in London. Und genauso international wie die Schifffahrt ist es auch der Verband Deutscher Reeder. Wir versuchen hier die Meinung international abzubilden. Aber über den Daumen gepeilt kann man sagen, es sind etwa 200 Mitgliedsunternehmen.
Der Verband Deutscher Reeder ist mehr als 100 Jahre alt, 1907 gegründet. Haben sich eigentlich die Aufgaben geändert im Laufe der Zeit? Wie war das damals?
Ja und nein, ich war noch nicht auf dieser Welt, als der Verband gegründet wurde. Aber ich konnte ihn schon eine ganze Weile lang mitverfolgen, weil auch mein Vater schon im Verband Deutscher Reeder aktiv war. Deswegen hatte ich das Vergnügen, auch als kleines Kind immer schon mitzukriegen, was Reeder sind und was Schiffe sind. Und wie man Tanker von Containerschiffen unterscheidet, solche Dinge. Der Verband hat eine lange, lange Tradition, genauso wie die Schifffahrt eine lange, lange Tradition hat, insbesondere auch in Deutschland. Wir sind eine der größten Schifffahrtsnationen dieser Welt. Deswegen wurde auch immer sehr darauf geachtet, dass die Schifffahrt eine Stimme hat. Und die bildet eben der Verband Deutscher Reeder ab über diesen langen Zeitraum, den Sie genannt haben. Und wir haben das Gefühl, das funktioniert auch gut, schon über die ganze Weile, dass man immer wieder darstellt, was sind die Nöte, was sind die Herausforderungen in der Schifffahrt, was brauchen deutsche Reedereien, um hier auch tatsächlich vom Standort aus wirtschaftlich aktiv und erfolgreich zu sein. Und ich denke, die Historie gibt sowohl dem Verband Deutscher Reederrecht als auch der deutschen Schifffahrt. Wir haben das bisher sehr gut hingekriegt.
Aber trotzdem gibt es immer Sachen besser zu machen. Wo sagen Sie, sind im Moment die größten Baustellen für die Reeder und wo erhoffen Sie sich mehr letztendlich auch Unterstützung der Politik?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, um sie zu beantworten, weil es so viele Herausforderungen gibt. Ja, es gibt so viele Herausforderungen in der Welt, die die Schifffahrt beschäftigen. Am Ende ist die Schifffahrt beispielsweise genauso sicher, wie die Welt sicher ist und begegnet genauso vielen Herausforderungen, wie die Welt oder unsere Gesellschaft an Herausforderungen begegnet. Und wenn man nur mal guckt auf die geopolitische Situation in der Welt im Moment, sieht man also verschiedene Krisenherde, die Schifffahrt sehr intensiv beschäftigen. Sei es im Roten Meer, wo Houthi-Rebellen auf unsere Schiffe schießen, sei es die amerikanische Handelspolitik, die uns wirklich in Atem hält seit einigen Monaten, sei es der Klimaschutz, der natürlich auch die Seeschifffahrt betrifft und verschiedene Vorgaben, mit denen sie da umgehen müssen, neue Treibstoffe, die sie in Fahrt setzen müssen auf den Schiffen, um möglichst schnell Klimaneutralität zu erreichen. Aber auch der Nachwuchs ist ein Riesenthema. Wie kriegen wir eigentlich junge Leute in die Schifffahrt, möglichst aus Deutschland? Das alles sind Themen, die uns sehr intensiv beschäftigen.
Ja. Und das alles war eine schöne Übersicht über das, was wir in den kommenden 2 Stunden besprechen wollen, hier im Hamburger Hafenkonzert. Martin Krüger, Sie haben es gesagt, die Schifffahrt ist genauso sicher, wie die politische Lage sicher ist und wie die wirtschaftliche Lage sich verändert auch. Die Krisen in der Schifffahrt, die kommen genauso zyklisch wie die Krisen in der Wirtschaft allgemein. Das heißt, für Sie als Verband Deutscher Reeder ist das eine Riesenherausforderung, dass man sich immer verändern und immer schauen muss, wie sich die Welt verändert.
Ja, Veränderung liegt in der DNA der Schifffahrt, muss man sagen. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als uns zu verändern und anzupassen auf die Gegebenheiten in der Welt, insbesondere natürlich in der Handelspolitik, aber eben auch ein bisschen breit gefächerter. Alles, was so an Herausforderungen auf einen zukommt als mittelständisches Wirtschaftsunternehmen, international, begegnet der Schifffahrt.
Dr. Martin Krüger ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert und wir wollen natürlich wissen, wer ist dieser Mann überhaupt? Martin Krüger, Hamburger?
Hamburger eindeutig, ja.
Geboren in Hamburg, aufgewachsen in welchem Stadtteil?
Aufgewachsen als kleiner Junge in Bergedorf, im wunderschönen Osten dieser Stadt. Und dann langsam aber sicher in die Innenstadt gerückt, über Eppendorf, Winterhude, Alsterdorf, im Moment in Wellingsbüttel, auf dem Weg nach Poppenbüttel. Insofern habe ich fast alle Stationen durch, außer den Westen.
Das heißt, Sie kennen die Stadt. Und Sie haben es gesagt, Ihr Vater war auch schon in dem Geschäft. Er war auch schon in leitender Position im Verband Deutscher Reeder. Das heißt, Schifffahrt war Familienthema.
Ja, eindeutig. Meine Familie ist der deutschen Seeschifffahrt sehr eng verbunden und würde es auch immer sein. Da gibt es ein sehr enges Verhältnis, ja.
Nun hätte Martin Krüger ja auch Nautik studieren können. Sie sind aber Jurist geworden. Warum sind Sie nicht zur See gefahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und wollte in Richtung Werbung gehen, also ganz was anderes, bis ich dann gemerkt habe, dass es wirklich schwierig ist, von der eigenen Kreativität zu leben und habe mich dann entschieden, eigentlich BWL zu studieren und habe gemerkt, Mathe ist auch nicht so meine Stärke. Deswegen wurde es dann in der spontanen Entscheidung Jura und das habe ich bis heute nicht bereut, außer dass es ein relativ langer Weg ist zum Abschluss als Jurist, als Volljurist, bin ich sehr froh, dass ich den Weg dann am Ende eingeschlagen habe. Oh ja, und da bin ich heute Rechtsanwalt von Beruf und dann natürlich irgendwann gewechselt in den Verband Deutscher Reeder und da jetzt Hauptgeschäftsführer.
Und hat Ihr Vater Ihnen da etwas mitgegeben auf diesem Weg? Also hat er gesagt, so du musst das so und so machen, wenn du im Verband, wenn du in der Reederschaft was werden willst?
Also bei mir gab es immer eine sehr ausgeprägte Freiheit in der Familie. Wir sind eine sehr international geprägte und sehr freiheitsliebende Familie. Deswegen gab es nie eine Sollvorschrift, sondern immer nur gute Ratschläge. Und dafür war ich auch und bin es bis heute sehr dankbar, dass ich die Freiheit haben konnte, mein eigenes Leben so zu leben, wie ich es gerne wollte. Aber immer mit guten Ratschlägen bei der Seite, die einen so ein bisschen geleitet haben. Väterlicher guter Rat ist immer eine gute Leitplanke, um die man ab und zu also überfährt und dann aber meistens relativ schnell merkt, dass der Rat doch gar nicht so schlecht war, den man gekriegt hat.
Die Freiheit in der Familie, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Reeder allgemein als sehr traditionell gelten. Wenn man dann in die Fußstapfen seines Vaters tritt, wird man da verglichen?
Ja, ich habe es nie so empfunden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nie so empfunden, dass ich verglichen wurde, sondern immer eher als einen Vorteil gesehen, dass eine gewisse emotionale Beziehung zur Schifffahrtsbranche bestand bei mir durch diese väterliche Vorprägung. Und das hat mir in gewissen Momenten doch schon sehr geholfen, einfach diesen Weg einzuschlagen und ihn auch beständig zu gehen, weil eben eine gewisse, ich sag mal, emotionale Beziehung zur Schifffahrt und zum Verbandswesen auch bestand.
Sie haben erwähnt, Ihre Familie ist sehr international, die Reederschaft ist ja auch sehr international. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Sie sprechen 7 Sprachen fließend, Mandarin und
Ich habe mich begrenzt auf Englisch und damit bin ich immer gut durch die Welt gekommen, muss ich sagen. Und im Zweifel switcht man auf Hamburgisch und dann funktioniert es auch einigermaßen gut. Nee, ich habe mich, wie gesagt, konzentriert auf Englisch und ein bisschen Französisch noch mit dabei, aber ich spreche jetzt keine 7 Sprachen. Es ist eine Einstellung zum Leben, würde ich mal sagen, was ich mit dieser Freiheitsliebe meine, dass man nicht nur gewillt ist, sondern es auch sehr gerne mag, über Grenzen zu schauen und sich in der Welt zu Hause fühlt, was es einem sehr stark erleichtert, dann auch wirklich mit internationaler Politik umzugehen und internationaler Regelsetzung, wenn man eine Grundsympathie zu dieser Ebene hat. Und das ist bei uns sehr ausgeprägt.
Ja. Sagt Martin Krüger, er ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder.
Wir haben schon ein bisschen gesprochen über den Verband selbst. Sie haben gesagt, wir sind mehrere hundert Reeder in Deutschland, die Sie vertreten. Ist das eine homogene Mitgliedschaft oder wie weit geht das Spektrum auseinander?
Es geht schon sehr weit auseinander, wobei man sagen muss, der Kern der deutschen Seeschifffahrt ist klassischer Mittelstand, also mittelständische Unternehmen, ich sag mal zwischen 1 und 10 Schiffen. Das sind 80%
wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, unserer Mitgliedsunternehmen, die sich im Verband Deutscher Reeder organisieren. Das heißt, sie gehen wirklich mit inhabergeprägten kleinen bis mittelständischen Strukturen um, die einfach prägend sind für die deutsche Seeschifffahrt, auch für andere Schifffahrtscluster in der Welt. Griechenland ist vergleichbar, wo sie eine lange Tradition haben der Seeschifffahrt, sehr familiengeprägte Unternehmen in dem jeweiligen Cluster zu Hause sind. Und da kann man sagen, Deutschland spielt da in einer Kategorie. Wir sind klassischer Mittelstand.
Aber trotzdem, es gibt die großen, es gibt große Linienreedereien wie Hapag-Lloyd, weniger natürlich als noch vor einigen Jahren. Inwieweit ist dieses eine Schwierigkeit, das unter einen Hut zu bringen? Einmal dieser Mittelstand und einmal große börsennotierte Konzerne.
Also die Probleme, denen sich die Seeschifffahrt ausgesetzt sieht in der Welt, unterscheidet nicht zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Die sieht einfach nur, wenn sie es denn überhaupt sieht, die Seeschifffahrt insgesamt. Und sagen wir mal, die geopolitischen Herausforderungen oder die Handelspolitik, mit der wir uns auseinandersetzen, da wird keine Unterscheidung getroffen, wie groß ihr Unternehmen ist. Deswegen tun wir das im Verband auch nicht. Wir gehen die Herausforderungen an, wie sie kommen, und stellen uns den Problemen, die das Gesamtgebilde Seeschifffahrt hat, in diesem Fall mit sehr deutsch geprägten Interessen natürlich, aber wir behandeln unser Großunternehmen Hapag-Lloyd beispielsweise. Es gibt auch noch eine Reihe anderer Unternehmen, die vielleicht nicht so klangvolle Namen haben in der Öffentlichkeit, die aber von der Größe her vergleichbar sind. Behandeln wir genauso wie das mittelständische Unternehmen in Stade oder in Bremen oder in Niedersachsen oder in Rostock oder sonst wo in der Republik. Wir haben auch eine Mitgliedsreederei, die in Bayern sitzt. Insofern, die werden natürlich genauso behandelt wie ein Mitgliedsunternehmen aus Norddeutschland, weil sie eben alle die gleichen Interessen haben und auch allen die gleichen Probleme auf den Zettel geschrieben werden, die es zu lösen gilt.
Der klassische Reederbetrieb, 1 bis 10 Schiffe, haben Sie gesagt. Ist das eher die Tradition oder gibt es heute noch Menschen, junge Menschen, die sagen, ich werde Reeder, kauf mir ein Schiff?
Ja, ganz so einfach ist es sicherlich nicht mehr, wie es früher war. Also das Cluster in Deutschland, das Schifffahrtscluster, hatte tatsächlich eine Zeit, wo man sagen konnte, ich bin Kapitän auf einem Schiff und jetzt kaufe ich mir das Schiff, auf dem ich hier tätig bin. Oder ich kaufe mir insgesamt ein Schiff und leg mal los. Diese Zeit ist aufgrund der Komplexität der Schifffahrt ein Stück weit vorbei. Heute muss man sich gut überlegen, ob man diesen Schritt gehen will, mal abgesehen von den ganzen Finanzierungsfragen, die dahinter stehen. Sie müssen eine Menge Geld in die Hand nehmen. Ist es einfach ein sehr komplexes Geschäft, Seeschifffahrt zu betreiben. Und mit 1000 Playern, die mit dazugehören, mit den ganzen Regelungsvorschriften, vielleicht sprechen wir nachher nochmal über die Bürokratieflut, die trifft sie auch, wenn sie ein sogenannter Kapitänsreeder sind. Und da müssen sie halt zusehen, wie sie das bewältigen können. Und meistens ist es so, als ein sehr kleines Unternehmen, ich sag mal, was aus 2 Personen besteht und vielleicht einem Schiff, haben sie es sicherlich schwerer, mit diesen ganzen Voraussetzungen umzugehen, als es eine etwas größere Reederei hat mit einem etwas größeren Büro im Rücken.
Die Nachfolge, das ist ein Problem für die Kleinen, aber wie blutet Ihnen zum Beispiel das Herz, wenn so große Reedereien wie Hamburg Süd vom Markt verschwinden?
Ja, das ist natürlich schlimm. Nicht? Also da spreche ich jetzt mal als Hamburger. Ich fand es ganz schlimm. Es hat mich emotional berührt und tut es bis heute, dass dieser Name verschwunden ist. Und natürlich kennt man die Realitäten des wirtschaftlichen Geschäftes. Es ist nun mal so, dass Unternehmen verkauft werden, mergen. Das gehört einfach mit dazu. Das ist der Alltag. Aber in der emotionalen Betrachtung, wenn ein so großer Name verschwindet und ein Haus, was so tief verwurzelt ist, nicht nur im Namen, sondern auch eben im Wirtschaftsbetrieb mit dem Standort Hamburg, Deutschland, dann ist das schon wirklich eine Schwierigkeit, weil das eben auch eines der Unternehmen war, die neben einigen anderen sehr intensiv involviert war in die Ausbildung von jungem Seepersonal. Und da tut's natürlich weh, wenn also auf einen Schlag, ich sag mal, knapp 100 Ausbildungsplätze wegfallen, weil ein Haus nicht mehr am Standort ist, aufgelöst wird, ins Ausland abwandert. Das ist schon wirklich schmerzhaft. Und wir können von Glück sagen, dass es nur dieses eine Haus betroffen hat und nicht noch andere Häuser den Standort ebenfalls verlassen haben, weil gerade in der Zeit und noch ein Stück davor auch gab es viele Diskussionen, wie sich der Standort hier aufstellen soll, und wir haben es ein Glück so hingekriegt, dass die Rahmenbedingungen immer noch sehr vorteilhaft sind.
Herr Krüger, wir haben schon ein bisschen gesprochen, die deutsche Reederschaft sehr homogen, aber wenn man das in Summe sieht, ist Deutschland ja noch eine große Schifffahrtsnation. Jahrelang war Deutschland auch Nummer 1 bei Containerschiffen, mittlerweile nur noch Platz 3. Wie kommt das?
Es gibt viele Veränderungen im Markt. Es gibt insbesondere ein Unternehmen, was sehr viele Containerschiffe aufgekauft hat, was ansässig ist in der Schweiz mit italienischen Wurzeln.
MSC.
MSC, genau. Die sehr, sehr viele Schiffe gekauft haben, in die eigene Flotte gebracht haben und dadurch inzwischen in einer Größe angekommen sind, die größer ist als die Gesamtanzahl von Containerschiffen, die aus Deutschland beredert werden. Und es gibt natürlich unseren großen Konkurrenten, aber auch Kunden, China, die sehr viele kleine Containerschiffe, insbesondere im innerasiatischen Verkehr haben, betreiben und da also enorm aufgeholt haben. Die waren uns immer schon auf den Fersen, aber in diesem Jahr haben uns nur ausgerechnet die beiden überholt.
Also ein Binnenland in Europa und natürlich die eine der größten Wirtschaftsnationen. Wie wichtig ist es überhaupt, dass letztendlich auch Schiffe von Deutschland aus beredert werden, dass es im Zweifelsfall auch die deutsche Flagge dahinter steht oder dass sie zumindest im deutschen Handelsregister stehen?
Das ist ein etwas komplizierter Zusammenhang mit der Flagge und den deutschen Schiffen, der vielleicht nicht jedem geläufig ist. Um es einfach zu sagen, jedes Schiff, was aus Deutschland heraus betrieben wird, führt zunächst einmal die deutsche Flagge, hat aber die Möglichkeit auszuflaggen, für einen bestimmten Zeitraum eine andere Flagge zu nutzen, was auch relativ viele Schiffe nutzen, ungefähr die Hälfte der deutschen Handelsflotte, aus verschiedensten Gründen. Meistens stehen dahinter Wünsche desjenigen, der das Schiff einchartert, anmietet für den Betrieb, weil also da in bestimmten Seegebieten gefahren wird, wo bestimmte Flaggen geführt werden müssen etc. Das heißt also, eine Menge von Schiffen gehen aus der deutschen Flagge raus für einen begrenzten Zeitraum, könnten aber im Fall einer Krise beispielsweise vom Staat, von der Bundesrepublik wieder zurückgeholt werden, indem die Ausflaggungsgenehmigung widerrufen wird und dann sind sie automatisch wieder unter der deutschen Flagge. Das heißt, sie sind nicht ganz weg aus dem Zugriff der Bundesrepublik.
Aber das hat jahrelang, jahrzehntelang ja keine wirkliche Rolle gespielt. Wird das Thema jetzt aktueller, wo wir über zunehmende Krisen auch hier in Europa reden?
Ja, es wird sicherlich aktueller, dass ich würde sagen, das Verständnis für die Seeschifffahrt ist inzwischen etwas ausgeprägter, dass es wichtig ist, Schiffe im eigenen Land zu haben. Und dass es gar nicht so sehr auf die Flagge ankommt, weil, wie gerade gesagt, das kann auch geändert werden im Kriegs- und Krisenfall beispielsweise. Aber wichtig ist, dass man den Schiffsraum überhaupt zur Verfügung hat. Und wir sehen andere Nationen, wie die USA beispielsweise, haben fast keine Handelsflotte mehr, haben noch über den Daumen 40 Schiffe, die überhaupt in der Lage wären, im internationalen Verkehr teilzunehmen, im Fall einer Krise oder im Fall eines Krieges. Das ist in Deutschland ganz anders. Hier haben wir also knapp 1800 Schiffe, die uns zur Verfügung stehen, sollte mal irgendwas passieren. Und das ist ein Wert an sich. Und dieser Wert an sich, der ist inzwischen bei den politischen Entscheidungsträgern meines Erachtens angekommen, dass es wichtig ist, diesen Bestand zu pflegen und im eigenen Land zu halten.
Diesen Bestand zu pflegen, ich muss nochmal rückfragen, macht sich nicht an der deutschen Flagge fest?
Genau, macht sich nicht an der deutschen Flagge fest. Die deutsche Flagge ist eine von vielen Flaggen in der Welt, die in einem Wettbewerb steht, beispielsweise mit Portugal oder mit Liberia oder mit Malta oder mit Zypern. Es gibt viele Flaggen, die qualitativ sehr hochwertig gemanagt werden, die große Flotten unter sich konzentrieren. Aber die Flagge kann gewechselt werden. Wichtig ist, wo ist das Hauptquartier der Reederei? Von wo aus wird das Schiff betrieben und wo ist das Schiff, wie wir es nennen, registriert? Also eingetragen wie quasi ein Haus, was Sie eintragen im Grundbuch, tragen Sie auch ein Schiff ein. Und diese Eintragung, das ist am Ende das Entscheidende, was darüber bestimmt, kann ein Staat auf diese Schiffe am Ende des Tages, wenn es wichtig wird, zugreifen oder nicht. Und da ist Deutschland in einer sehr komfortablen Position, weil wir eben eine der größten Schifffahrtsnationen der Welt sind und sehr viele Schiffe hier im Land haben.
Sie haben gerade erzählt von der Kauflust von MSC, die sehr, sehr viele Schiffe aufgekauft haben. Wir haben Hamburg Süd erwähnt. Besteht nicht die Gefahr, dass die Großen die Kleinen aufkaufen oder hat sich das zurechtgeruckelt? Sind die Zeiten vorbei?
Die Zeiten sind sicherlich nie vorbei. Allerdings ist die Schifffahrt etwas anders sortiert. Wir reden hier, wenn wir diese großen Namen nennen, über die Containerlinienschifffahrt. Das ist ein Bereich in der Schifffahrt. Die deutsche Seeschifffahrt ist geprägt von Schiffseigentümern, die ihre Containerschiffe insbesondere vermieten an beispielsweise die großen Linienreedereien dieser Welt. Also da steht jetzt nicht die Frage an, kaufen wir diese Reedereien auf und mergen wir sie in einen Großkonzern. Das ist keine Frage, mit der wir im Moment hier in der deutschen Schifffahrt umgehen. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir unsere letzte große Linie Hapag-Lloyd hier im Land behalten. Das ist natürlich auch ein Wert an sich.
Das heißt aber im Umkehrschluss, Auch wenn die Schweiz jetzt die größte Reedereination der Welt ist, die deutschen Reeder profitieren auch davon, weil sie entweder Schiffe verkaufen können an MSC oder eben an MSC verchartern, oder?
Ja, MSC ist sowohl auf Kundenseite gerne gesehen, als auch als Konkurrent, als auch einfach als Partner, insbesondere in der Verbandsarbeit, in der politischen Arbeit, arbeiten wir sehr eng mit MSC zusammen, das sind gute Partner. Aber noch ein Hinweis vielleicht am Rande. Deutschland besteht ja nicht nur aus Containerschiffen. Schifffahrt ist viel breiter aufgestellt als nur die Containerschifffahrt. Wir haben hier sehr große Massengutschiffs-Operator in Deutschland sitzen. Wir haben Fähren, wir haben große Fähren, wir haben mittlere Fähren, wir haben kleine Fähren. Wir haben Kreuzschiffe, Kreuzfahrtreedereien, um eine zu nennen AIDA, um eine andere zu nennen TUI. Sehr eng verbunden mit dem deutschen Cluster. Insofern muss man immer so ein bisschen aufpassen. Natürlich dominiert die Containerschifffahrt in Deutschland das, was wir hier Seeschifffahrt nennen, aber das Cluster ist wesentlich breiter und auch Spezialschiffe haben wir mit in der deutschen Flotte. Insofern ist es ein sehr breit angelegtes Wirtschaftsfeld.
Die internationale Schifffahrt, sie lebt vom internationalen Handel. Und Martin Krüger, wenn man in diesen Tagen vom internationalen Handel spricht, dann blickt man natürlich mehr oder weniger begeistert in die Vereinigten Staaten von Amerika und zu dem, was der Präsident dort fast täglich unterschreibt. Wie blicken Sie auf Trump und das, was da passiert?
Ja, es ist eine durchaus herausfordernde Situation, die ja nicht nur für die Seeschifffahrt herausfordernd ist, aber für uns auch, weil in Amerika die Seeschifffahrt entdeckt wurde als ein Gebiet, was man regulieren könnte. Und wir kommen jetzt gerade aus den Anhörungen in Washington DC, wo es darum ging, werden in China gebaute Schiffe mit bestimmten, ich nenne es mal Strafzöllen belegt. Abgaben, die sie leisten sollen, wenn sie amerikanische Häfen anlaufen, die so zwischen 500.000 US-Dollar und 1,5 Millionen US-Dollar liegen pro Hafenanlauf. Unabhängig davon, ob sie nur in China gebaute Schiffe haben, es reicht schon, wenn sie ein einziges in China gebautes Schiff in ihrer Flotte haben, dann werden schon die ersten Zahlungen für alle Schiffe aus ihrer Flotte, die amerikanische Häfen anlaufen, fällig. Insofern eine wirklich herausfordernde Situation, die wir so auch noch nie erlebt haben in der Schifffahrt und wo wir so ein bisschen also Tag für Tag sehen, wie verhalten wir uns jetzt als deutsche Schifffahrt und dann natürlich auch als internationale Schifffahrt. Und um es noch ein bisschen zu komplizierter zu machen, wir haben ja auch noch eine europäische Organisation, die dann die europäischen Interessen vertritt. Also es ist wirklich herausfordernd, muss ich sagen, weil eben Donald Trump auch täglich seine Meinung ändert, beziehungsweise seine Administration. Es ist ja nicht nur er, sondern seine gesamte Administration. Und sie eigentlich nie so genau wissen, woran sind sie eigentlich.
Der Mann ist sehr spontan, deswegen müssen wir sagen, wir zeichnen diese Sendung, dieses Gespräch am 2. April auf. Stand heute ist über die in China gebauten Schiffe noch nicht entschieden.
Aber das Ziel der USA ist ja letztendlich die Vormachtstellung Chinas im Schiffbau einzudämmen, zurückzudrängen. Ist das überhaupt realistisch machbar?
Also meines Erachtens ist es das nicht, weil gerade im Schiffbau ist China ein fest etablierter Partner, wo es auch inzwischen nicht nur mehr um den Schiffbau an sich geht, also das Zusammenschweißen von Stahl, sondern auch um die Finanzierung, die dahinter steht. Schiffe haben einen sehr hohen Finanzierungsbedarf und China hat sich heute etabliert als ein Land, was insbesondere für größere Reedereien sehr attraktive Finanzprodukte zur Verfügung stellt, um ein Schiff zu bauen. Und diese Produkte finden sie in Europa zu anderen Konditionen, als sie es etwa in China finden. Insofern bleibt China ein wichtiger Partner, den man nicht von heute auf morgen aus dem Geschäft der Schifffahrt ausschließen kann, weil, nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, ungefähr 70% der Neubau-Schiffsbestellungen sind in China angesiedelt und nicht irgendwo anders in der Welt, sondern wirklich in China. Und das ist eine Menge Schiff. Und wenn wir es ernst meinen mit beispielsweise unseren Dekarbonisierungsbemühungen, also wenn Sie moderne, neue Schiffe auf den Markt bringen wollen, die in der Lage sind, klimaneutral hergestellte Treibstoffe zu verbrennen, dann brauchen Sie ein Land wie China, was 70% der Schiffe liefert. Eben dieser neuen Schiffe, die dann auch wirklich in Anführungsstrichen grün sind.
Aber jetzt sage ich mal provokant, beim russischen Gas war die Argumentation ähnlich. Wir können nicht ohne dieses russische Gas in Deutschland auskommen, wenn es gar keinen anderen Weg gibt. Was machen Sie dann?
Also das ist natürlich eine sehr provokante Frage, die Ihnen auf die Schnelle so wahrscheinlich niemand hieb- und stichfest beantworten kann. Natürlich guckt die Schifffahrt nach Alternativen. Und es gibt Südkorea etwa, es gibt Japan, die allerdings in der Kapazität begrenzt sind. Und die Alternative wäre, wenn man sich nur mal theoretisch vorstellt, China wäre nicht mehr aktiv im internationalen Schiffbau, dass sie einfach nicht so viele neue Schiffe auf den Markt bringen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es ist einfach, wie es ist. Dann sind sie in einer Situation, wo sie sehr begrenzte Werftkapazitäten haben und es sehr lange Zeit dauern wird, zu sehr hohen Preisen, dass sie Schiffneubauten auf den Markt bringen können.
Schiffbau ist die eine Seite, die andere Seite sind die durchaus ja realistischen, weil schon beschlossenen Strafzölle für Handelsprodukte, die Trump beschlossen hat. Wie viel Sorgen macht das den Reedern?
Ja, das macht uns schon Sorgen. Es betrifft natürlich in diesem Fall nicht direkt die Reedereien, sondern nur indirekt, weil sich Warenströme ändern, weil sich Konsumverhalten verändert und das eben nicht nur in den USA, sondern vermutlich auch weltweit. Und das sind Dinge, die beobachten wir sehr genau, um zu sehen, was passiert denn hier am Markt. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, was für Auswirkungen haben die Zölle auf Autos, auf den Autoimport in Amerika? Das kann Ihnen heute noch keiner sagen, aber vermutlich sind die Auswirkungen nicht gerade positiv, was die deutsche Automobilwirtschaft angeht. Im Sinne von, wir vermuten, es gibt ein reduziertes Exportverhalten von Autos aus Europa in die USA. Und das betrifft dann natürlich auch die Schifffahrt, weil mit unseren Schiffen werden die Autos exportiert bzw. in die USA verbracht. Und da müssen Sie natürlich gucken, wie plane ich meine Routen um? Wie verändert sich der Markt nun eigentlich? Das sind ja keine Veränderungen, die von heute auf morgen passieren, sondern es ist so ein bisschen schleichend, was gemein ist, denn sie sind natürlich darauf angewiesen, langfristig zu planen in der Schifffahrt, insbesondere was die Routenführung angeht und den Einsatz ihrer Schiffe. Deswegen ist es also wirklich eine Herausforderung, auch wenn sie nur indirekt betroffen sind, mit diesen Regelungen umzugehen.
Spannende Zeiten. Zu Gast hier im Hafenkonzert ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger.
In der Reederschaft gibt es ja dieses schöne Stichwort von dem Schweinezyklus. Entweder hat man zu viele Schiffe oder zu wenig. Wo befinden wir uns gerade in diesem Schweinezyklus?
Genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Wir gehen nicht mit extremen Überkapazitäten um. Wir gehen auch nicht mit extremen Unterkapazitäten um. Der Markt ist, ich würde mal sagen, gesättigt. Aber natürlich, es gehört dazu in der Schifffahrt, dass ein gewisses Marktrisiko immer mitschwingt. Und alle gucken sehr stark auf die Märkte, wann dieses Marktrisiko sich denn wohl verwirklichen wird.
Im Moment sind ja die Auslastungsraten von Schiffen relativ hoch, also auch die Nachfrage. Es gibt wenige, die beschäftigungslos irgendwo rumliegen. Das liegt natürlich auch an den Krisen dieser Welt. Zum Beispiel Rotes Meer, Suezkanal, für viele Reeder tabu. Deswegen müssen Umwege um Afrika gefahren werden. Das heißt, man braucht mehr Schiffe, um die gleiche Arbeit zu erledigen. Wenn es eines Tages mal wieder anders ist, was wir ja alle hoffen, dass es nicht allzu lange hin ist, dann haben wir auf einmal Überkapazitäten, oder?
Das muss nicht unbedingt sein. Es ist dann realistischer, dass ältere Tonnage aus dem Markt geht und nicht mehr in Beschäftigung gehalten wird. Deswegen kann es durchaus sein, dass sich keine Überkapazitäten bilden, sondern der Markt stabil weiterläuft. Müssen wir mal gucken. Aber in der Tat, das Rote Meer hat durch die längeren Strecken, die wir jetzt fahren müssen, mehr Schiffskapazität gefordert, die wir ein Glück am Markt hatten, muss man sagen. Denn wenn wir sie nicht gehabt hätten, dann hätten wir als Verbraucher alle gemeinsam gespürt, Lieferengpässe, höhere Preise, Schwierigkeiten bei der Vorhaltung von Lagergütern etc. etc. Die Folgen, die wir schon in Covid gespürt haben in der Zeit der Pandemie.
Ein Begriff gibt mehrere Fragezeichen. Wissen Sie, warum der Schweinezyklus Schweinezyklus heißt?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin großer Schweinefreund. Insofern bewerte ich das mal als positiv.
Ist das schon mal geklärt?
Wir haben es kurz gesprochen, es gibt große Bestellbücher bei den Werften. China natürlich hat die meisten Aufträge eingesammelt. Ich glaube 20-30%, je nachdem, wo man schaut, der aktuellen Flotte wird dort bestellt. Warum müssen eigentlich so viele Schiffe neu bestellt werden? Wenn Sie sagen, wir sind gut in der Auslastung, vielleicht perspektivisch brauchen wir nicht ganz so viele mehr, wenn man diese Umwege nicht mehr hat. Stichwort Flottenerneuerung.
Flottenerneuerung ist sehr wichtig. Das ist natürlich immer eine sehr individuelle Unternehmensentscheidung. Wollen Sie jetzt in einen Markt einsteigen? Wollen Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt die Flotte erneuern oder warten Sie nochmal 5 Jahre und oder auch länger? Und eine der Komponenten dieser Entscheidungsfindung, wenn Sie sagen, ja, es ist soweit, jetzt möchte ich gerne investieren in neue Schiffe, ist die Frage, wie entwickeln sich Umweltregelungen? Wie entwickeln sich die Antriebe in der Schifffahrt? Brauche ich jetzt oder demnächst Zeitraum 10 Jahre, ein Schiff, was bestimmte Voraussetzungen erfüllt, insbesondere bei Klimaschutzvorgaben. Und wenn die Antwort da ist, ich fahre etwa in Europa, wo die Vorgaben sehr streng sind und auch auf mittlere Sicht noch strenger werden, dann muss ich schon zusehen, dass ich also eine Flottenerneuerung mache, dass meine Schiffe nicht zu alt werden, um eben auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht andere Treibstoffe zu fahren als heute üblich.
Wie lange lebt denn im Durchschnitt so ein Frachtschiff? Und geht man dann schon mal schneller in Richtung Investitionen, wenn die Bestimmungen, gerade was Umweltanforderungen angeht, so sind, wie sie sind?
Ja, also das Schiffsleben sagt man so üblicherweise zwischen 20 und 30 Jahre. Kommt ein bisschen auf den Schiffstyp an. Eine Fähre fahren sie vielleicht ein bisschen länger als ein Containerschiff. Aber so zwischen 20 und 30 Jahre, sagen wir mal 25 Jahre, ist das übliche Schiffsleben. Unsere Flotte in Deutschland hat ein Durchschnittsalter im Moment so von um und bei 15 Jahren, aber älter werdend. Das heißt, es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo hier ein erheblicher Erneuerungs-, Modernisierungsbedarf besteht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ältere Schiffe nicht zwangsläufig schlechtere Schiffe sind. Wenn sie gut gepflegt sind, dann haben sie einen sehr hohen Wirkungsgrad der Schiffsmaschinen, die sehr effizient laufen können, unabhängig davon, wie alt sie sind.
Wenn neue Schiffe gebaut werden, dann, Sie haben es angesprochen, werden alte in der Regel abgewrackt. Dafür hat die EU relativ strenge Regeln erlassen. Aber es gibt keine Werft in Europa, die das eigentlich leisten kann für größere Schiffe. Wie passt das zusammen?
Ja, also in Europa war das Abwrackgeschäft nie ein wirkliches Geschäft für Werften.
Indien, Bangladesch,
ja, aber auch die Türkei. Und die Türkei zählen wir in diesem Fall mit zu Europa, die schon traditionell sehr lange im Abwrack-Recycling, wir nennen es Recycling-Geschäft sind, weil sie 90% des Schiffskörpers und seiner Bestandteile wiederverwerten. Und da ist die Türkei relativ groß und wird auch sehr stark frequentiert, aber hat natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Und Sie sagten Indien und Bangladesch, Pakistan würde ich noch mit dazu nehmen. Das sind die drei großen Länder in Südasien, die sich mit Schiffsrecycling auseinandersetzen, die auch schon seit Jahrzehnten also intensiv tätig sind in dem Geschäft. Und uns als Verband Deutscher Reeder ist sehr daran gelegen, wir kommen aus schwierigen Zeiten in den drei Ländern, wo also die Umweltstandards, Arbeitssicherheitsstandards wirklich fragwürdig waren. Das hat sich inzwischen zumindest in Indien vollständig verändert. Wir gehen heute mit sehr modernen Werftstrukturen um, sehr hoch angesetzten Standards, die zumindest in Teilen der Werften, die dort ansässig sind, abgebildet werden.
Aber vergibt man da in Europa nicht Chancen, gerade was das Rohstoffrecycling angeht? Es gibt ja immer noch Werften, die hier Schiffe bauen.
Ja, also wir kommen sicherlich in eine Zeit, wo wir über grünen Stahl sprechen in Europa, wo der Schiffsstahl sehr attraktiv sein wird, denn er ist sehr hochwertiger Stahl. Wenn Sie den Schiffsstahl ins Recycling geben, haben Sie einen sehr hochwertigen Rohstoff, der verwertbar ist. Und da muss man dann sehen, wie sich diese Diskussion um den grünen Stahl weiterentwickelt. Aber da kommt Schifffahrt sicherlich als, ich sag's mal, Rohstofflieferant mit ins Gespräch.
Ich will nochmal auf Indien, Pakistan, Bangladesch zurückkommen. Gab ja Zeiten, die sagen selber, da sind die Umweltstandards nicht so gewesen. Die sind auch noch weit entfernt von dem, was die EU jetzt letztendlich in der Fläche vorschreibt. Also von daher ist das das eine. Es gibt ja auch einige Ermittlungsverfahren von deutschen Strafverfolgungsbehörden gegen deutsche Reeder, auch gegen Hamburger Reeder. Wir nennen jetzt keine Namen. Wo es genau darum geht, ist da illegale Entsorgung betrieben worden. Inwieweit ist die Branche da sensibilisiert und muss vielleicht noch so einen Nachlauf fürchten?
Also wir sind natürlich sensibilisiert, aber das jetzt nicht erst seitdem staatsanwaltschaftliche Untersuchungen laufen. Wir betreuen das Thema Ship Recycling im Verband schon sehr lange Zeit und haben uns immer dafür eingesetzt, dass nicht Regionen der Welt ausgeblendet werden, sondern dass man versucht, die Standards in den Regionen der Welt zu erhöhen, wo man das Gefühl hat, sie sind noch nicht auf Top-Level. Und wir sind so weit gegangen, dass ich auch persönlich auf die Werften in Indien gefahren bin und wir haben uns das angeschaut, wir haben mit den Werfteigentümern gesprochen und wir haben meines Erachtens riesen Fortschritte gemacht, insbesondere in Indien. Wenn Sie vergleichen die Situation auf den Werften vor 20 Jahren und wie sie heute ist, Sie erkennen es nicht wieder. Und am Ende sehen Sie auch bei einer Vielzahl von heute schon vorzertifizierten Werften in Indien keinen Unterschied mehr zu einer Werft, wie sie vielleicht in Deutschland oder in der Türkei vorherrscht, die sich mit Ship Recycling auseinandersetzen. Nicht alle, aber es gibt Betriebe, die sind vom Standard her wirklich weit fortgeschritten. Und das kann man auch nachlesen in den Reports der Europäischen Kommission, die Surveyor bzw. Gutachter nach Indien auf die Werften geschickt haben, wo klar wird, dass die Werft an sich ist es gar nicht mehr das Problem, sondern es sind Probleme außerhalb des Werfttores, die heute tonangebend sind, wenn es darum geht, um die Diskussion, werden die Standards, die in Europa angesetzt werden, erfüllt, ja oder nein? Da geht es darum, wo sind die Krankenhäuser? Sind die Krankenhäuser zu weit weg, ja oder nein? Was passiert mit dem Abfall, mit dem gefährlichen Abfall, der natürlich entsteht, wenn ich ein Schiff recycle, außerhalb des Werftores? Wird
und Bedingungen der Arbeiter.
Und die Bedingungen der Arbeiter, wobei auch da sich relativ viel getan hat, gerade was Ausbildung der Arbeiter angeht, Schutzkleidung zur Verfügung stellen, das Schulen von Sicherheit. Situation. Also wir haben inzwischen ein internationales Regelwerk, was jetzt diesen Sommer in Kraft treten wird. Es nennt sich das Hongkong-Übereinkommen, was von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation erlassen wurde, was sehr strenge und klare Regelungen festlegt, auch für den Staat, in dem die Werften angesiedelt sind. Und im Vorlauf zu diesem Inkrafttreten hat sich einfach schon sehr viel verändert.
Sagt Martin Kröger im Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Wenn wir über Schifffahrt hierzulande sprechen, dann müssen wir, es ist in der ersten Stunde schon mal angeklungen, wir müssen über die politischen Rahmenbedingungen sprechen, über die finanziellen Rahmenbedingungen und über Bürokratie. Was beschäftigt Sie in diesem Zusammenhang im Moment am meisten?
Zweierlei. Einmal die Wettbewerbsfähigkeit unseres Schifffahrtsstandortes insgesamt, wenn wir ihn vergleichen mit anderen großen Schifffahrtsstandorten dieser Welt. Ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass Reedereien weiterhin aus Deutschland wettbewerbsfähig sind, wettbewerbsfähig ihren Geschäften nachgehen können. Das können sie, wenn die Rahmenbedingungen hier am Standort gut gesteckt sind. Und da wir als eine der wenigen Industrien wirklich international geprägt sind und unser Geschäft international betreiben, wenn man mal guckt, ein Schiff verbringt sein Leben vielleicht zu 6% in europäischen Gewässern. Das zeigt, wie international das Schifffahrtsgeschäft tatsächlich ist. Da kommt es sehr stark darauf an, dass wir in Deutschland hier einfach wettbewerbsfähig bleiben. Und da zählt mit rein, wie eigentlich die, ich sag mal, bürokratischen Voraussetzungen hier sind in Europa und in Deutschland. Und da sind wir leider nicht Weltmeister in Sachen Entbürokratisierung, sondern Weltmeister in Sachen Bürokratisierung. Und das stellt uns vor einige Herausforderungen, wenn man mal anguckt. Also heute braucht man eigentlich von den Personen, ich sag mal, von den 10 Personen, die auf meinem Schiff tätig sind, müsste einer eigentlich rund um die Uhr beschäftigt sein mit Zettel ausfüllen. Das kann es natürlich auch nicht sein.
Das hören wir auch immer wieder von Kapitänen, wenn die an Bord sind, dann sagen sie, wir sind weniger mit dem reinen Schiffsbetrieb zuständig, sondern mehr mit Verwaltung, also ein Manager tatsächlich der Bürokratie bewältigen. Wo könnte man da Ihrer Meinung nach abspecken?
Also insbesondere bei den, wir nennen es Reporting-Voraussetzungen, also alles, was Sie an Daten setzen, jemandem berichten sollen, da muss...
Machen Sie mal ein Beispiel.
Emissionshandelssysteme. Es gibt 4 in der Welt, die sich erstaunlicherweise alle um und bei Europa befinden, die Schifffahrt einschließen. Und für jedes einzelne System müssen sie bestimmte Berichtspflichten erfüllen, müssen sie bestimmte Dokumentationspflichten erfüllen, die sich bei allen 4 Systemen unterscheiden.
Aber kann das nicht elektronisch ausgelesen werden?
Das kann elektronisch ausgelesen werden, aber es wird natürlich trotzdem bearbeitet, weil auch bestimmte Haftungsrisiken dahinter stehen und es um relativ viel Geld geht, muss irgendjemand mal drauf gucken, ob das eigentlich alles richtig ist, ob auch richtig erhoben wurde der Datensatz und ob denn der erhobene Datensatz übereinstimmt mit den Voraussetzungen, die angelegt werden, beispielsweise in einem Emissionshandelssystem. Und das stellt einen vor viele Herausforderungen. Nur um ein Beispiel zu nennen, UK hat sein eigenes Emissionshandelssystem, Türkei hat sein eigenes Emissionshandelssystem, Djibouti hat sein eigenes das Emissionshandelssystem und Europa auch mit sehr strengen Voraussetzungen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass in Europa und zuallererst natürlich in Deutschland, in dem Falle in Berlin, die deutschen Räder ausreichend gehört werden, dass diese Probleme da ankommen, weil es ja wichtig ist, es ist ein internationales Geschäft und muss irgendwie geregelt und entbürokratisiert werden. Haben Sie das Gefühl, der Norden, der ja die meisten Räder beherbergt, der Norden wird da gehört?
Also ich würde sagen, der Paukenschlag Donald Trump hat alle in Europa aufgeweckt, dass wir hier ein enormes Wettbewerbsproblem haben, beziehungsweise dass wir uns wieder konzentrieren müssen darauf, dass unsere Industrie hier wettbewerbsfähig ist und irgendwie ihr Geschäft betreiben kann an einem internationalen Markt. Und dazu gehört eben auch Bürokratie, beziehungsweise Entlastung der Unternehmen, was bürokratische Hürden angeht. Und etwas mehr Konzentration darauf, dass man eigene Wirtschaftsinteressen hat. Und weil nichts anderes macht Donald Trump bzw. seine Administration. Sie konzentrieren sich darauf, dass sie eigene Wirtschaftsinteressen haben und die gehen vor allem anderen in der Welt. Das hat Europa über Jahrzehnte lang vernachlässigt. Und diese Rückbesinnung darauf, dass es wichtig ist, dass die eigene Industrie im eigenen Kontinent beziehungsweise auf Deutschland gemünzt an dem eigenen Land tatsächlich von hier aus wettbewerbsfähig am Markt, am internationalen Markt agieren kann. Das Verständnis ist meines Erachtens inzwischen da, einfach weil es eine Notwendigkeit ist. Wir kommen gar nicht drum rum, wenn der größte Markt, eine der größten Ökonomien, die wir haben auf der Welt, einen solchen Weg einschlägt, dann müssen Sie zusehen, dass Ihre Wirtschaft in Ihrem eigenen Land oder eben in Europa nicht untergeht.
Braucht es wieder einen maritimen Koordinator, der sich nur diesen Themen widmet?
Ja, eindeutig. Eindeutig. Also wir befürworten das sehr, weil es natürlich nicht einfach ist, als Einzelbranche, unabhängig davon, ob Sie nun Schifffahrt vertreten oder Luftfahrt oder Chemie oder was auch immer, wenn Sie eine Person haben, die sich verantwortlich erklärt im politischen Betrieb, für diesen Sektor zuständig zu sein, dann hilft das in der Wahrnehmung sehr, in der politischen Wahrnehmung sehr. Und wie der Name schon sagt, maritimer Koordinator, je größer die Probleme, desto mehr muss auch koordiniert werden zwischen verschiedenen Interessengebieten. Die maritime Wirtschaft in Deutschland ist vielfältig. Da hilft es sehr, wenn man eine neutrale Person hat, würde ich mal sagen, die eben koordinierend tätig ist und die Meinungen zusammenführt, mit dem Ergebnis dann hoffentlich, dass der Sektor an sich in Deutschland gestärkt wird.
Der Job war ja in der letzten Legislatur so ein bisschen aufgeweicht, weil der maritime Koordinator auch für Tourismus zuständig ist und das schnell in die Richtung ging, naja, der ist nur für Kreuzfahrten zuständig. Mehr Konzentration auf die wirtschaftliche Seite?
Würde sicherlich helfen.
Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gemacht haben, aber wir haben schon mal reingeluschert in den Entwurf für den Koalitionsvertrag in Berlin. Also ich habe das Wort Seeschifffahrt, glaube ich, nirgendwo gefunden.
Es steht aber das Wort Tonnagesteuer drin.
Tonnagesteuer drin, das wird Sie wahrscheinlich gefreut haben, dass das irgendwie zumindest in Berlin angekommen ist, dass man das erhalten muss. Also dieses Besteuerungssystem, dass man nicht guckt, was für Gewinne tatsächlich anfallen, sondern wie viel Schiffsraum da ist. Haben Sie das Gefühl, dass da wirklich genügend Rücksicht jetzt gerade genommen wird in den Koalitionsverhandlungen in Berlin oder sind da eher die Binnenländer, die da den Ton vorgeben?
Nein, das glaube ich gar nicht. Aber aus den wenigen Sätzen, in denen Seeschifffahrt nicht erwähnt wird, entnehme ich, dass der Politikbetrieb in Berlin der Meinung ist, dass bei uns alles gut funktioniert. Was ja schon mal eine gute Aussage an sich ist, denn es steht nichts Falsches in dem Entwurf.
Darauf kann man aufbauen. Martin Krüger.
Herr Krüger, Sie haben ganz am Anfang gesagt, wir sind ständig in der Veränderung und wir müssen uns ständig anpassen. Eine Ursache dafür ist natürlich, es gibt ständig Krisen auf der Welt. Wir haben jahrelang Probleme gehabt am Horn von Afrika, Piraterie, auch in Südostasien. Mittlerweile sind es natürlich auch Kriege. Welche Region macht Ihnen im Moment am meisten Sorgen?
Also sehr geprägt haben unsere Sorgen die Region um das Rote Meer und tut es auch immer noch, muss man sagen. Also die angespannte Situation hat sich nicht verbessert. Es gab mal eine Zeit Anfang des Jahres, wo es ein Zeichen gab der Houthi-Rebellen, es sind ja hauptsächlich die Houthi-Rebellen im Jemen, die beschlossen haben, Handelsschiffe zu beschießen, wo der Beschuss zurückgegangen ist und auch gesagt wurde, also wir werden in Zukunft vermutlich darauf verzichten, Handelsschiffe zu beschießen. Das hatte sich dann aber relativ schnell wieder erübrigt, weil die Spannungslage im Mittleren Osten ist, wie sie ist. Und auch unser Partner USA ja hier durch ein sehr forsches Vorgehen gegen die Houthis die Situation wieder ein wenig verändert hat. Insofern ist im Moment diese Seeregion unverändert, Hochrisikogebiet für uns, was es zu meiden gilt. Aber es gibt noch andere Regionen in der Welt, insbesondere die Gewässer um und bei Taiwan, die Straße von Taiwan, wichtigste Seeroute der Welt, wenn es um Containerverkehre geht, von Asien nach Europa, die immer wieder unter Spannung gerät, wo jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Manöver angelaufen ist von China. Es gibt verschiedene Szenarien, wie China mit Taiwan umgehen könnte. Alle Szenarien, unabhängig davon, wie man sie beurteilt, beinhalten eine Störung der Straße von Taiwan, was für die Handelsschifffahrt einfach zu großen Problemen führt. Piraterie gibt es nicht nur am Horn von Afrika, sondern auch in Westafrika mit einem erheblichen Gewaltpotenzial, was auch die Schifffahrt stört. Es gibt die Straße von Malakka, wo Piraterieaktivitäten stattfinden. Es gibt südamerikanische Seeräume, wo Piraterie stattfindet. Also wir sind wirklich rund um die Welt mit Krisensituationen konfrontiert und natürlich nicht zu vergessen, Schwarzes Meer, auch immer noch Kriegsgebiet. Und auch wenn im Moment diskutiert wird, ob da also bestimmte Abkommen getroffen werden, um zumindest den Seeverkehr zu sichern, sind wir noch nicht so weit. Also auch da ist Krise das, was die Schifffahrt bestimmt.
Ich würde auf zwei Punkte noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Sie haben das Rote Meer angesprochen. Gibt es überhaupt noch deutsche Reeder, die dort ihre Schiffe durchschicken aktuell?
Also das Risiko ist enorm. Das liegt natürlich jeder Reederei in der Entscheidungshoheit einer jeden Reederei für sich selbst zu entscheiden, will ich dieses Risiko eingehen oder nicht. Soweit wir wissen, fährt keine deutsche Reederei durch. Wir haben einige Konkurrenzunternehmen aus China und aus Russland, die den Weg unbehelligt nutzen können. Deutsche Reedereien gehen ein enormes Risiko ein, wenn sie dieses Seegebiet durchfahren.
Warum gerade deutsche Räder? Also bekommen Sie das irgendwie so gesagt von den Houthis? Oder
ja,
müssen
wir,
das
wir kriegen regelmäßig E-Mails von den Houthis, wo uns gedroht wird, der deutschen Seeschifffahrt gedroht wird. Es ist erstaunlich, welche Kommunikationskanäle da gewählt werden. Die Gründe sind am Ende so vielfältig, dass man sie gar nicht benennen kann. In der Anfangszeit des Beschusses hieß es, dass eine Verbindung zu Israel bestehen sollte. Nicht sollte, sondern müsste. Wenn man dass ein bestimmtes Risiko besteht, wenn man einen israelischen Kontaktpunkt hat, dass man beschossen wird von den Houthi-Rebellen. Aber die Erfahrung zeigte, dass das also am Ende kein entscheidendes Kriterium war. Es wurde einfach alles beschossen, was irgendwie schwimmt. Und das führte dazu, dass es unter anderem einen deutschen Marineeinsatz gab, wofür wir sehr dankbar waren in der Seeregion. Was dann natürlich wieder zur Folge hatte, dass also deutsche Schiffe auch im Eigentum stehende deutsche Schiffe in den Beschuss geraten sind.
Das zweite Punkt, Sie haben es angesprochen, Straße von Taiwan. Also das ist ja dahinter auch die Befürchtung, es könnte zu einem bewaffneten Konflikt kommen, wo China, also Festland China, die Insel Taiwan einverleiben will. Was würde das bedeuten für die Schifffahrt?
Ja, das wäre enorm schwierig. Es wäre enorm schwierig, weil eine der wichtigsten Handelsrouten von heute auf morgen gesperrt wäre für den zivilen Schiffsverkehr. Und es muss gar nicht unbedingt ein heißer Konflikt sein, in dem man sich da... Also unser Schreckensszenario ist nicht geknüpft an eine militärische Invasion von Taiwan. Es beginnt schon, dass China sagen würde, wir legen bestimmte Schiffe unter Quarantäne, in Anführungsstrichen, dass man also bestimmten Schiffen untersagen würde, chinesische Häfen anzulaufen, wenn sie denn weiter Taiwan bedienen, was ebenso schwierig wäre, weil China einer der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands bzw. Europas ist. Und dieser gesamte Handel spielt sich über den Seeverkehr ab. Schon dieses Szenario birgt gewisse Schwierigkeiten für die Handelsschifffahrt, wo keiner so genau weiß, wie würden wir damit eigentlich umgehen.
Ein anderes Thema für die Handelsschifffahrt, gerade im Mittelmeer. Seit 2015 sind die Flüchtlingsboote, die da unterwegs sind. Ich weiß, die Reeder sprechen wenig darüber, wenn sie verpflichtet sind, Flüchtlinge in Seenot aufnehmen zu müssen. Dazu sind sie verpflichtet. Ist das noch ein Thema oder ist das eher zurückgegangen?
Also es ist insoweit ein Thema, was nie aufhört, denn jeder in Seenot geratene Mensch wird von uns gerettet. Egal, ob sie nun Flüchtling sind oder nicht, das wissen wir alles gar nicht. Wir sehen nur in Seenot geratener Mensch und setzen sofort ohne Zögern unsere Rettungsaktionen in Gang. Natürlich gab es eine Zeit, insbesondere im Mittelmeer, wo die Flüchtlingssituation wirklich dramatisch war. Und auch da wurde, also ich sag mal, salopp gerettet, was das Zeug hält. Nur sie gehen natürlich auf Handelsschiffen mit einer Mannschaft um, die für solche Situationen nicht ausgebildet ist. Wir haben keine Ärzte an Bord. Wir haben keine ausgebildete Crew an Bord, die weiß, wie sie mit am Ertrinken befindlichen Familien umgeht. Das sind wirklich schlimme Szenarien, die sie damit erleben, die sie wünschen, nicht zu sehen und zu erleben. Insofern liegt die Schwierigkeit nicht in der Rettung der in Seenot geratenen Menschen, sondern in der Situation, was tun sie, wenn sie da 200 Menschen im Wasser sehen.
Die Infrastruktur ist nicht da.
Die Infrastruktur, aber auch die, ich sag mal, seelische Verantwortung, die die Crews für sich selber haben. Wie gehen sie denn mit der Situation um, wenn sie plötzlich 200 Flüchtlinge, die teilweise also Verletzungen haben und so, an Bord ihres Schiffes haben? Das ist also wirklich nicht ganz einfach, aber das hält sie natürlich nicht davon ab, in den Situationen dann die Seenotrettung anzugehen. Das wird natürlich gemacht.
Aber ist es weniger geworden, weil letztendlich ja auch das Mittelmeer ein Stück weit abgehängt ist von den Haupthandelsrouten, Suezkanal, Rotes Meer dicht?
Ja, vermutlich ist es weniger geworden. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die neuesten Zahlen jetzt nicht parat. Aber ich vermute mal, dass die Flüchtlingsströme ein bisschen abgeebbt sind. Das ist aber auch immer abhängig von der Jahreszeit und der Seesituation im Mittelmeer.
Bei der Sicherheit der Schiffe geht es nicht nur um den Beschuss von außen. Es spielen immer mehr auch eine Rolle die anderen Möglichkeiten, Schiffsverkehr zu stören, von wem auch immer. Ich will mich da gar nicht festlegen. Also gestörtes GPS, davon ist die Rede. Oder was ist mit der Ladungssicherheit? Was ist in den Containern drin, die dann schon mal anfangen zu brennen? Wie gehen die Reeder damit um?
Das ist ein sehr breites Feld.
Dann lassen wir uns mal mit, ich sag mal, der Ostsee mal ganz banal anfangen. Wir hören immer wieder, es gibt Störsignale beim GPS. Das hören wir auch selbst hier im Bereich Elbe, Nordsee, Deutsche Bucht. Was für ein Risiko liegt dahinter und wo vermutet man, wer dahinter steckt? Und wie kann man das letztendlich auch als Schiffsbesatzung eindämmen?
Eindämmen können sie es nicht, aber sie haben natürlich viele Systeme bis hin zur händischen Navigation und sag ich mal, die das Risiko ein bisschen eindämmen können, wenn sie also bestimmte Spamming- oder Spoofing-Aktivitäten bemerken.
Müssen Sie kurz erläutern, die beiden Begriffe.
Das eine ist das Stören des GPS-Signals, das andere ist das Versetzen des GPS-Signals, dass sie auf ihren Systemen sehen, dass ihr Schiff ganz woanders ist, als sie eigentlich sind. Und das sind natürlich, also ich sag mal, Hightech-Störmechanismen, die da am Werke sind. Da können Sie als Reederei bzw. als Schiffscrew erstmal überhaupt nichts machen, außer dass Sie sich darauf verlassen, dass durch gute Navigation und wenn es nur optisch ist, aus dem Fenster schauen, Sie die Situation unter Kontrolle kriegen. Und wenn Sie in einem Seegebiet unterwegs sind, wo Sie wissen, dass solche Störungen vorkommen, achten Sie eben doppelt intensiv darauf, dass auch wirklich alles stimmt.
Aber das ist ja nichts, was jemand, ich sag mal, in Stade an der Elbe irgendwie mit von seinem Fenster aus macht, sondern da muss ja mehr dahinter stecken, oder?
Ja, gut, dafür haben sie ja eine sehr gut ausgebildete Crew an Bord. Eine Mannschaft, die weiß, mit solchen Situationen umzugehen.
Die sind auch oder werden auch sensibilisiert für solche Aktionen?
Ja, eindeutig, klar.
Dann haben wir das Thema natürlich auch noch Sicherheit in der Ostsee. Wir hören immer wieder auch von der russischen Schattenflotte. Es gibt Bemühungen in Deutschland und in Europa überhaupt, das ein Stück weit einzudämmen. Deutschland hat erst vor wenigen Tagen ein Schiff, was da vor Rügen erstmal havariert ist, dann vor Anker lag, beschlagnahmt. Ist das letztendlich auch etwas, wo Sie mit Sorge als Reederschaft drauf schauen, dass da Schiffe unterwegs sind, die einerseits vielleicht nicht so sicher sind, wie man sich das wünscht, Stichwort Umweltkatastrophe, aber B, auch, ich sag mal, eine lose Kanonenkugel sind und auch als Waffe eingesetzt werden können?
Ja, also diese Waffenthematik sehen wir nicht so intensiv, aber natürlich macht uns die sogenannte Schattenflotte Sorgen. Und wir sind sehr darauf bedacht, dass also deutsche Reeder möglichst weiten Abstand von dieser Schattenflotte gewinnen, keine Schiffe in dieser Schattenflotte haben, was sie auch nicht haben. Sanktionsregeln müssen eingehalten werden, denn sie leben davon, dass man sie hat. Sanktionsregeln sind nur so stark, wie man auch tatsächlich in der Umsetzung darauf achtet, dass sie angewendet werden. Und insbesondere, wenn sie weltweit unterwegs sind wie die Seeschifffahrt, dann ist es das A und O, dass sie solche Regeln nicht nur beherzigen, sondern einen Compliance-Mechanismus haben in ihrem Unternehmen, was strengstens darauf achtet, dass jede einzelne Vorschrift, ist ja nicht nur Europa, also auch Amerika insbesondere, eingehalten wird.
Aber es gibt, Sie sprachen an die Regeln, die es in Reedereien gibt, es gibt trotzdem ja auch Berichte darüber, dass deutsche Reeder nicht ganz unerheblich davon profitiert haben, dass sie Schiffe direkt, indirekt in die russische Schattenflotte hineinverkauft haben. Wie kann sowas passieren?
Also direkt sicherlich nicht. Wenn überhaupt, kann das nur indirekt passieren, weil wenn sie das direkt verkaufen, brechen sie Sanktionsregeln und dann gehen sie mit den Konsequenzen um, mit denen sie eben umgehen. Es ist wichtig zu wissen, dass in Deutschland nicht nur die Reederei selber einen Verkauf eines Schiffes tätigt. Hier geht es ja insbesondere um Tanker. Wenn Sie heute einen Tanker verkaufen, dann ist auch der Staat mit involviert. Sie haben ein Bundesamt, was Meldung kriegt über den Käufer eines Schiffes, die Daten des Schiffes, die Daten der Ansiedlung des Käufers und auch da wird nochmal geprüft, gegengeprüft quasi, ist das ein rechtmäßiger Verkauf, der hier vonstatten geht oder eben nicht? Gibt es bestimmte Risikoelemente? Insofern ist also ziemlich viel doppelter Boden vorhanden. Wenn ich ein Schiff heute verkaufe, einen Tanker heute verkaufe, der garantieren soll, dass das Schiff eben nicht in der sogenannten Schattenflotte landet. Allerdings, sobald Sie es verkauft haben, sind Sie natürlich das Schiff los. Das heißt auch, ihre Einflussmöglichkeiten auf das Schiff und was der dann Käufer mit diesem Schiff macht, sind mehr als begrenzt. Sie sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Das heißt, sie können nur den Käufer ihres Schiffes so gut screenen, wie sie es eben können. Aber dann muss ihnen klar sein, was dann im zweiten und dritten Schritt, zweiter, dritter Verkauf des Schiffes oder was auch immer passiert, das haben sie nicht mehr unter Kontrolle.
Das heißt, Sanktionen sind nur so gut, solange sich alle daran halten.
Eindeutig.
Herr Kröger, in der kommenden Woche kommt die IMO, die Weltschifffahrtsorganisation in London, zusammen, um über Klimaschutzregeln für die Schifffahrt weltweit bis 2050 zu entscheiden. Da liegen verschiedene Varianten auf dem Tisch, wie man dieses Ziel und auch Zwischenziele erreichen kann. Vielleicht können Sie uns mal kurz einen Überblick geben, wo steht man da bei den Bemühungen?
Also wir stehen jetzt am Ende von langen, langen Verhandlungen, die fast 10 Jahre gedauert haben, wie die Schifffahrt mit Klimaschutz umgehen soll. Und jetzt derzeit wird diskutiert, etabliert man eine Abgabe auf den Treibstoff, sondern eine Art Bepreisungssystem für CO2-Emissionen. Denn je mehr Treibstoff ich verbrenne, desto mehr CO2 emittiere ich. Und über den Preis möchte man anhalten, dass eben weniger von Treibstoff verbrannt wird, der CO2-haltig ist. Das zweite Element ist, was für Treibstoff ist das eigentlich, den ich da verbrenne? Kann ich ein Incentive setzen, dass grünere Treibstoffe genutzt werden in der Schifffahrt? Das ist das zweite Element. Beides steht in der Verhandlung und auch wirklich, also mittendrin gerade. Diese Woche sind die Verhandlungen schon angelaufen und wir schauen mal, in welche Richtung es geht. Wir sind aber guten Mutes, dass wir am Ende ein Ergebnis haben, mit dem sowohl der Klimaschutz als auch die Schifffahrt sehr gut umgehen kann.
Sie haben vorhin angesprochen, es gibt ja schon verschiedene auch Systeme, wie man CO2-Abgaben macht. Würde das dann perspektivisch ersetzen, dass man eben überall diese Insellösung hat? Oder wie ist da die Position der deutschen Reederschaft?
Das ist eine sehr gute Frage. Je weniger Systeme, desto besser. Das heißt, wenn Sie ein System haben, was weltweit gilt, ist das natürlich hervorragend für einen Verkehrsträger, der international unterwegs ist. Je mehr regionale Initiativen oder Regelungen Sie haben, desto schwieriger wird es für die Seeschifffahrt, damit umzugehen. Stichwort europäisches Emissionshandelssystem. Gut gedacht, schlecht gemacht. gemacht. Denn es gilt eben nur in Europa für Schiffe, die weltweit fahren. Und ich hatte vorhin gesagt, ein Schiff, so um und bei 6% seines Schiffslebens verbringt es in Europa, wenn es international aktiv ist. Da sehen Sie schon, also der Klimaschutz, 6% ist noch nicht 100%, hat wahrscheinlich so seine Grenzen, wenn ich nur mit europäischen Regelungen umgehe. Deswegen zählen wir auf die internationale Seeschifffahrtsorganisation. Wie in vielen anderen Regelungsbereichen auch, ist das gesetzgebende Organ, was international Recht setzt für die Schifffahrt. Und hier muss eine internationale Lösung gefunden werden, die dann eben auch für alle gilt.
Wie weit ist man da mit der Synchronisierung der Regelung?
Man ist schon relativ weit. Also wir stehen kurz vorm Abschluss, würde ich sagen. Und es ist, wie gesagt, eine Zeitreihe von fast 10 Jahren, mit der wir hier umgehen, wo wir heute am Ende dieser Zeitreihe stehen und schon sehr viele Regelungen erlassen wurden auf internationaler Ebene, sei es für die Schiffseffizienz, sei es für bestimmte Vorgaben für Schiffsneubauten, sei es für Vorgaben der Bestandsflotte, wie sie mit bestimmten Effizienzkriterien umgehen soll. Wir haben inzwischen auch ein Label von A bis E, grün bis rot, wie effizient ein Schiff ist.
Ähnlich wie bei den Kühlschränken oder der Waschmaschine.
Ähnlich wie bei den Kühlschränken. Kann man nach der Sinnhaftigkeit fragen, wer guckt dieses Label an auf Schiffen. Aber es wird eben kontrolliert und es soll quasi visualisieren, wie effizient ein Schiff dann am Ende des Tages ist. Und wenn man sich mal anguckt, was wir schon geschafft haben, nur durch die Steigerung der Energieeffizienz an CO2-Emissionen eingespart haben in der Schifffahrt, dann sind wir schon einen riesen Schritt vorangekommen. Wir sind so um und bei 40% weniger CO2-Emissionen nur durch die Effizienzmaßnahmen der letzten Jahre.
Und dabei ist die Welthandelsflotte ja gewachsen. Aber ohne neue Treibstoffe, ohne nachhaltig erzeugte Treibstoffe wird es ja perspektivisch auch nicht gehen. Wie ist die Branche da vernetzt mit der Industrie? Es gibt viele Abkommen, Absichtserklärungen. Wir schließen Verträge ab oder Absichtserklärungen. Wir übernehmen in so und so vielen Jahren so und so viel Millionen Liter Treibstoff nachhaltig erzeugt ab. Aber so der richtige Durchbruch sehe ich noch nicht.
Und wie vernetzt ist man auch mit der Wissenschaft, die da forscht?
Mit der Wissenschaft sind wir sehr gut vernetzt. Es ist natürlich ein enormes Potenzial, was in den Treibstoffen liegt. Ohne klimaneutral hergestellte Treibstoffe werden wir nicht defossilisieren, dekarbonisieren können in der Schifffahrt. Wir werden immer CO2-Emissionen emittieren, wenn wir fossile Treibstoffe verbrennen. Das heißt, der Schlüssel zur Klimaneutralität der Schifffahrt liegt tatsächlich in den klimaneutral hergestellten Treibstoffen, sogenannte synthetische Treibstoffe oder alternative Antriebssysteme. Ich will nicht sagen Problem, aber also unsere Herausforderung ist, die Menge der Treibstoffe, die wir dann tatsächlich brauchen am Ende des Tages und die uns zur Verfügung gestellt werden. Vor 2 Monaten konnte man in der internationalen Presse lesen, dass ein großer Treibstoffhersteller dieser Welt sich wieder abwendet von alternativen Treibstoffen und wieder zurückfokussiert auf herkömmliche Treibstoffe. Das war BP, was uns also große Sorgen bereitet, denn das sind nun genau die Häuser, auf die wir angewiesen sind, dass sie sagen, komm, wir gehen mit euch den Weg der Dekarbonisierung und wir stellen euch die Treibstoffe zur Verfügung, die ihr braucht, die klimaneutral hergestellt werden und die keine CO2-Emissionen emittieren im Verbrennungsprozess. Wenn ein so großer Player aussteigt aus den Klimaschutzplänen, dann hat das natürlich eine Auswirkung auch auf die Schifffahrt.
Sie haben das Stichwort alternative Antriebe geliefert. Im kleineren Bereich sind das natürlich Elektroantriebe. Batteriebetriebene Schiffe werden ja in Nordeuropa auch schon getestet. Windantrieb als Unterstützung. Und dann gibt es noch die Sparte Atomantrieb, der für die Frachtschifffahrt immer wieder mal genannt wird. Es gibt Studien aus China, wie man das machen könnte. Für wie realistisch halten Sie persönlich das, dass man das auch hier in Europa umsetzt?
Ja, naja. Also es ist so ein bisschen schade, dass die Diskussion darüber nicht intensiv geführt wird. Weil es natürlich von heute auf morgen, also in Anführungsstrichen, von heute auf morgen dazu führen würde, dass Ihr Schiff kein CO2 mehr emittiert, wenn Sie einen Atomantrieb haben.
Aber das Thema ist so ein bisschen I.
Es ist so ein bisschen I, oder nicht? Also so, es ist einfach, wie es ist. Wir hatten das schon mal irgendwann vor hunderten von Jahren, hatten wir mal ein Schiff am Laufen, was einen entsprechenden Antrieb hatte.
Das hieß war, Otto Hahn?
Ja, Otto Hahn. Was aber jetzt nicht dazu geführt hat, dass plötzlich alle Handelsschiffe mit Atom- bzw. Nuklearantrieb unterwegs sind. Ne? So, es ist ein Feld, was man sicherlich erforschen sollte und was also Zukunftsmusik ist, wenn wir mal 100 Jahre weiterdenken, hat man vielleicht eine Lösung gefunden, ohne strahlenden Abfall ein Schiff mit solch einem Antrieb auszustatten, was dann 30 Jahre lang durchfährt, ohne externe Energie aufnehmen zu müssen. Aber da sind wir für die Handelsschifffahrt im Moment nicht. Lassen Sie es uns gerne weiter diskutieren, aber unsere tatsächlichen Probleme liegen heute in einem Zeitraum bis 2050 und nicht darüber hinaus.
Martin Kröger, wenn wir über die Seefahrtnation Deutschland sprechen, dann müssen wir auch über die Seefahrernation Deutschland sprechen. Wie sieht's denn aus mit Besatzungen, die aus Deutschland kommen, mit der Ausbildung hierzulande? Wird noch genug ausgebildet, beziehungsweise wollen noch genug junge Leute Kapitän werden?
Es kann nie genug sein, kann ich nur sagen. Aber wir sind eigentlich sehr froh, weil wenn wir uns die Zahlen angucken, insbesondere aus den letzten zwei Jahren, sehen wir eine erhebliche Steigerung des Interesses junger Leute in die Ausbildung in der Seeschifffahrt zu gehen, worüber wir uns immens gefreut haben und es auch immer noch tun. Denn es ist, ich glaube, es gibt keinen spannenderen Beruf auf dieser Welt. Es ist ein hervorragender Einstieg in eine unfassbar spannende Branche. Wenn Sie erstmal, ich sag mal, 3 bis 10 Jahre zur See fahren und dann vielleicht wieder in den Landbetrieb wechseln, ist das eine ganz tolle Karriere. Sie haben sehr schnell sehr viel Verantwortung über sehr teure Assets, aber auch über ein Team, was meistens multikulturell ist. Und wenn man etwas weltoffen ist und Spaß an solchen Dingen hat, dann haben Sie da eine hervorragende Zukunftsaussicht. Insofern ist es ein Bereich, der für den Verband Deutscher Reeder sehr wichtig ist, dass wir junge Leute in die Schifffahrt holen und ihnen zeigen, was da eigentlich so los ist und was man alles machen kann in der Schifffahrt. Und ich glaube, wir sind da ganz erfolgreich.
Ich habe den Eindruck, dass nach vielen Jahren, wo man sich gar nicht so recht gekümmert hat, es wieder sehr, sehr modern ist, sich um wirklich auch Leute hierzulande zu bemühen, die auf die Schiffe gehen. Die Reedereien machen sehr, sehr viel und die Seefahrtsschulen und die Ausbildungsstellen in den gewerblichen Berufen, die tun auch eine ganze Menge. Gerade gibt es das Ferienfahrerprogramm, was Hapag-Lloyd sehr, sehr intensiv betreibt. Da gibt es auch genug Bewerber aus Ihrer Sicht, die da mitmachen wollen.
Ja, es betreibt der Verband Deutscher Reeder, das Ferienfahrerprogramm. Und einer der größten Beitrager, wenn man das so sagen möchte, ist Hapag-Lloyd. Aber auch ganz viele andere Reedereien. Und es werden immer mehr, muss man sagen. Das ist ja ein Programm, was sich an junge Schüler richtet. Also wer so um und bei 16 Jahre alt ist, der kann in seinen Sommerferien auf ein Handelsschiff kommen und mal erleben, was Schifffahrt eigentlich ist. Schifffahrt zum Anfassen und Mitmachen. Und das ist ein ganz tolles Programm, was ich nur empfehlen kann, was sich wirklich lohnt, wo man wirklich mal andere neue Einblicke kriegt und nicht nur auf dem Campingplatz irgendwo in Südfrankreich sitzt, sondern wirklich mal die Welt erlebt und mitkriegt, was es eben sonst noch so gibt hinter dem Horizont. Insofern kommen Sie dazu, machen Sie mit.
Trotzdem, ganz ohne ausländische Fachkräfte geht's nicht. Da sind wir natürlich wieder mal bei dem Punkt, die Krisen dieser Welt. Jahrelang war ja letztendlich auch ein großes Potenzial, was die deutschen Reeder gehoben haben, russische Seeleute zu gewinnen, ukrainische Seeleute. Das birgt Probleme an Bord und man versucht das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Stück weit zu entzerren, also möglichst keine gemischten Crews zu machen. Wie geht man mit diesen Konflikten an Bord von Schiffen ab? Wie gehen die Reeder damit um, dass sie eben die Kriege dieser Welt aus den Besatzungen heraushalten?
Also eine Sache, die wir gelernt haben, insbesondere in der Zeit des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, ist, dass die Nationalität an Bord gar nicht so eine große Rolle spielt. Also in dem Verbund Mannschaft ist die Nationalität zunächst mal zweitrangig. Es geht um den Job, den man macht auf dem Schiff. Es geht um einen Teamzusammenhalt und wir haben oft gesehen, dass die Nationalität auch bei diesen zwei Bevölkerungsgruppen, Russen und Ukrainer, nicht im Vordergrund stand und zu wenig Konflikten geführt hat an Bord, worüber wir sehr froh waren. Und natürlich haben wir irgendwann versucht, es etwas zu entzerren in der deutschen Seeschifffahrt. Aber es gibt auch genauso viele andere Beispiele, wo diese beiden Personengruppen sehr gut weiterhin miteinander zu tun haben und miteinander arbeiten. Insofern ist, ich würde fast sagen, die Schifffahrt fast schon ein bisschen nationenblind, weil es eher die homogene Gruppe an Bord ist, die sich eben um das Schiff kümmert, auf dem sie tätig ist, und wo Grenzen fallen bzw. verschwimmen, was Nationalitäten angeht.
Wir hatten ja letztens den Fall eines deutschen Schiffes mit einem russischen Kapitän, was da in den Tanker gerauscht ist und wo der russische Kapitän inzwischen auch im Gefängnis ist. Gibt es da was Näheres? Weiß man da was?
Nein, darüber sind wir nicht informiert im Verband. Was ich allerdings sagen kann, ist mal unabhängig von der Frage der Mannschaften und der Nationalitäten, wenn Sie mal das Schadensbild angucken an dem Tanker, dann sieht man, dass unsere Sicherheitsregelungen in der Schifffahrt wirklich hervorragend funktionieren und sie heute Schiffe haben, die nicht bei einer so großen Havarie komplett explodieren, untergehen und einen riesen Umweltschaden verursachen, sondern dass es sehr begrenzt ist, die Compartments im Tanker, die tatsächlich beschädigt wurden, sehr begrenzt, Umweltschaden fast nicht vorhanden, leider tragischerweise Leben verloren von Seeleuten. Das ist natürlich schrecklich, aber trotzdem, wenn man sich anguckt, was ist da eigentlich passiert und wie groß war am Ende eigentlich der Schaden, muss man sagen, die Schifffahrt ist schon ziemlich weit, was ihre Schadensregelungen angeht, beziehungsweise ihre Präventionsregelungen angeht, dass sowas nicht vollständig ausartet in einen Riesenunfall.
Wenn da in irgendeiner Weise Deutsche involviert sind, ob als Besatzung oder als Reeder, werden Sie da informiert, wie die Untersuchungen laufen?
Sicherlich am Ende der Untersuchung kriegen wir das auch mit. Aber dafür gibt es die zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern, in denen solche Unfälle passieren, die Unfalluntersuchung vorantreiben, dann unter Berücksichtigung des Flaggenstaates, des Schiffseigners etc. Also diese Untersuchungen laufen, da bitte ich um Verständnis. Da habe ich einfach nicht die Informationen, wie sich das zugetragen hat.
Es gibt ja mal Vergleiche der Schiffsunfälle weltweit und da geht der Trend seit Jahren ja bergab. Gibt es da irgendwie einen Bodensatz, wo Sie sagen, da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen? Das ist der Faktor, den wir nie ganz ausschalten können, zum Beispiel der menschliche Faktor?
Den menschlichen Faktor kriegen Sie nie komplett ausgeschaltet. Das
auch nicht durch Technik.
Liegt in der Natur der Sache. Auch die Technik ist nicht zu 100% risikosicher. Aber Sie können natürlich versuchen, aus jedem Unfall, in welcher Größe er auch immer passiert, zu lernen und die Regeln weiter zu verbessern, die Umstände weiter zu verbessern. Und da ist die Schifffahrt meines Erachtens wirklich hervorragend. Wenn Sie sich angucken, wie sich die Unfalllage entwickelt hat, Sie haben die Zahlen genannt, der sogenannte Total Loss, also wo das Schiff untergeht und nicht mehr genutzt werden kann. Diese Zahlen sind massiv zurückgegangen und darüber sind wir sehr froh und es ist ein Ergebnis der guten Sicherheitsvorgaben bei uns in der Schifffahrt.
Sagt Martin Kröger, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. Martin Kröger, wir haben noch etwa 1350 Fragen, die müssen wir allerdings vertagen auf ein nächstes Mal. Ich hoffe, Sie kommen bald mal wieder für heute. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, mit Martin Kröger. Am kommenden Sonntag sind wir im Norden. Wir sind pünktlich zur Eröffnung der Freigeländesaison im Wikingermuseum in Haithabu. Dort gibt es spektakuläre archäologische Funde zu sehen. Modelle und moderne Medien lassen im Museum den Alltag der Bewohner von damals lebendig werden. Und wir wollen natürlich wissen, wie die Wikinger damals schon globalen Handel betrieben haben. Wir treffen die Macher des Museums und fragen, wie die Besucher die Reise ins Frühmittelalter erleben.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
Für heute war's das hier im Hamburger Hafenkonzert. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.